Johannes 13, Abvers 1. Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern, steht Jesus, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, da wäscht mir, Herr, du wäscht mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt werde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Bis soweit.
Ja, wir haben gesungen von dem Kommen des Herrn. Und wir haben auch in unserem Gebet daran gedacht, dass wir hier noch einen Weg zu gehen haben. Und ich denke, dass wir diese beiden Gedanken hier in diesem Abschnitt, die wir hier haben, und besonders natürlich auch in Johannes 14, wo es geht über das Vaterhaus, wonach wir uns sehnen. Aber ich habe gedacht hier in diesem Kapitel 13 und dann besonders dieser Abschnitt, dass wir sehr viele hilfreiche Bemerkungen haben, auch ein Beispiel haben, wie wir in unserem Leben uns benehmen können, sollten, im Hinblick auf, was uns wartet, wonach wir uns sehnen. Denn was wir hier haben, das zeigt uns der Herr Jesus in dem Bewusstsein,
Und so habe ich das gelesen und darum habe ich auch daran gedacht. In Vers 3 steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Und in diesem Bewusstsein ist es so wichtig, dass wir leben und dass wir auch von ihm lernen. Der Herr Jesus liebt uns. Er liebt uns, so wie wir das gelesen haben. Und schon steht es auch da in Vers 1, ja, dass er aus der Welt zu dem Vater hingehen sollte. Also er war in dieser Welt und er war sich bewusst, ich gehe hin zu meinem Vater, zu meinem Gott. Aber dann hat er gewusst, dass bevor er uns zu sich nehmen würde, wir hier einen Weg zu gehen haben. Aber er hat dann hier seine Jünger zu sich genommen in einem Obersaal und jetzt unterrichtet er sie auf eine sehr spezielle Weise. Er wusste auch, dass er noch ein Werk zu tun hatte, dass er, bevor er dann zu seinem Vater hingehen würde, auch ans Kreuz genagelt würde. Er wusste um alles, was geschehen würde und dass er seine Jünger zurücklassen musste hier auf dieser Erde. Aber er wusste auch, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte. Und diese zwei Sachen sind auch für mich wichtig, um das immer festzuhalten. Er liebt uns und der Vater hat ihm alles in die Hände gegeben. So, das heißt, dass in unserem Leben sich nichts, dass in unserem Leben nichts passieren kann, sich nichts ereignen kann, was außer seiner Liebe steht. Er hat uns unendlich lieb. Und er hat alles in seine Hände. Und dann kommen die Fragen hoch. Warum gehen die Sachen so, wie sie gehen? Warum lässt sich das so alles passieren in meinem Leben, in deinem Leben? Und ich habe letzte Zeit viel darüber nachgedacht. Oh ja, was heißt viel für einen Menschen? Aber was wir in Hesekiel 1 lesen, über diesen Thronwagen Gottes, worauf er sich gesetzt hat. Die Herrlichkeit Gottes thront darauf. Und die Herrlichkeit Gottes, das ist er. Und diesen Thronwagen, die geht immer geradeaus. Die Räder gehen und sie drehen sich nicht um. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, mit seinem Volk, mit jeder von uns persönlich. Und er geht seinen Weg. Nichts kann ihn von diesem Weg abhalten. Und seinen Weg mit uns, das Ziel davon ist, uns in seine Herrlichkeit einzuführen. Und alles, was da ihn passiert, hat dieses Ziel. Auch unser Versagen. Auch unser Versagen. Wäre das nicht so, wäre ich überliefert an meinen Anstrengungen, meine Möglichkeiten, die ich habe, und würde ich nie das Ziel erreichen. Es ist gerade so, und das hat mich wirklich beeindruckt, als ich darüber nachdachte, dass dieser Räder, da sind auch Räder in diese Räder. Und die wenden sich alle Seiten. Und dann können wir das vergleichen mit einem Uhr, wo auch Räder sind, die drehen und dann, ja, wie heißt das, sind das Anzeiger? Bitte? Ja, diese Zeiger. Die Zeiger, die gehen durch.
Aber in diesem Ohr sind diese Räder, die gehen jawohl auch durch, aber gibt es auch Räder, die gehen in den entgegengestellten Richtung. Ja? Und wir können dann in unserem Leben das so erfahren, ja, es geht alles weiter. Aber in meinem Leben passiert so viel, wodurch es scheint, dass es in die entgegengestellte Richtung geht. Aber trotzdem sind auch diese Sachen, die uns so unmöglich erscheinen, dass Gott sein Ziel damit hat, die Zeiger, die gehen weiter. Die gehen weiter. Alles geschieht, um uns in seinem, nach seinem Ziel zu führen. Alles. Das bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung haben. Es geht mir jetzt darum, dass es einen Gott gibt, dass es einen Herrn gibt, der uns so liebt, dass alles, was in unserem Leben passiert, dass er das gebraucht, uns zu seinem Ziel zu führen. Sonst wäre ich auch an Zufall überlassen. Wäre ich an menschliche Hände überlassen. Und das ist gerade, was der Herr Jesus hier weist. Wir haben das auch noch gelesen in Lukas 24, in Lukas 22. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis, die Gewalt der Finsternis. Eure Stunde. Aber der Herr Jesus wusste, alles ist mir überliefert worden von dem Vater. Er war nicht den Menschen und was sie geplant hatten, überliefert. Er lieferte sich selbst in ihre Händen über. Das war bei der Herr Jesus so, war vollkommen bei ihm. Aber er wusste, das, was jetzt passieren ging, das war in Gottes Plan. Und obwohl in unserem Leben so vieles passieren kann, was wir nicht erklären können, dann ist für uns jedenfalls hilfreich, daran festzuhalten, dass ihm nichts aus der Hand läuft. Nichts. Gott, der ist nicht überrascht von Sachen, die sich hier auf der Erde ereignen, die geschehen. Das ist nicht überraschend für ihn. Nicht im ganzen Großen. Wir wissen, dass auch Weltreiche, die Macht ausüben, dass wir das, so lesen wir das in Zacharja 14, in diese Pferden mit Wagen, die gehen zwischen Kupfernbergen hindurch. Die Weltmächte, die können nicht auf irgendeine Weise sich entwickeln, als wie er das geplant hat. Nebukadnezar zum Beispiel war von Gott bestimmt, um sein Volk zu züchtigen. Und Nebukadnezar und auch der Assyrer, der König des Nordens oder andere Feinde, die werden von Gott gebraucht, um sein Volk zu züchtigen. Aber sie haben auch ihre eigene Verantwortung und Gott will auch diese Völker züchtigen und strafen, weil sie, was Gott mit sie gemeint hatte, auf ihre eigene Weise ausgeführt haben, um davon selber besser zu werden. Und das sind diese zwei Seiten, die können wir nicht miteinander verbinden. Menschliche Verantwortung und Gottes Plan. Wir können uns auch mal fragen, warum hat Gott es zugelassen, dass die Sünde gekommen ist? Hätte er das nicht vorbeugen können, dass es nicht passieren würde? Natürlich hätte er das. Er ist Gott. Warum hat er es nicht gemacht? Ach, das sind die Fragen, die wir heute auch hören, dass Menschen sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, warum lässt es alles so gehen? Deshalb glaube ich nicht an Gott. Aber dann vergessen wir, dass der Mensch eine eigene Verantwortung hat. Und dass Gott so ein Gott ist, dass er den Menschen so geschaffen hat, dass er dieser Verantwortung vollkommen entsprechen kann. Und dass er auch dafür zur Verantwortung gerufen werden kann und auch gerufen werden wird. Kein Mensch kann sagen, ja, weil Gott das mit mir so geplant hat, konnte ich nicht anders. So gibt es jedenfalls in Holland viele oder mehrere Kirchen von reformatorischen Prägung, die dann sagen, ja, Gott hat alles bestimmt, Gott hat auch das Böse gemacht und ja, wenn er mir nicht auserwählt, naja, dann gehe ich verloren. Deshalb, ich kann das alles ruhig abwarten, ich kann auch meinen eigenen Weg gehen und wenn Gott das will, na, dann komme ich da. Das macht einen Menschen völlig egal, was Gott über sein Leben denkt, was Gott auch an Verantwortung ihm gegeben hat. Das ist der sogenannte Hyperkalvinismus. Gott hat alles geplant, auch das Böse, hat alles bestimmt, auch die Menschen, die in die Hölle gehen, hat er bestimmt für die Hölle. Und die andere, ja, die hat er auserwählt. So ist es eben nicht. Und wenn wir ein wenig denken, nachdenkliche Menschen sind, können wir das auch verstehen, dass es eine Verantwortung gibt, die wir alle haben. Wir sind alle darauf anzusprechen, warum wir uns benehmen, so wie wir uns benehmen. Ja, wenn wir uns austauschen auch, oder wenn wir Fragen haben über, ja, wie einer lebt oder wie einer, was einer tut, dann kann er sich verantworten. Das fragen wir auch unsere Kinder. Warum hast du das getan? Wenn sie etwas Falsches getan haben oder warum hast du das getan? Ja, wenn das Kind dann sagen würde, ja, Entschuldigung, aber ich konnte nicht alles. Ich bin so geschaffen und ja, ich bin genau wie du, Vater, Mutter. Hat er recht, sie natürlich. Aber die haben doch eine Verantwortung. Das lernen wir doch unsere Kinder, dass sie zu gehorchen haben. Und so geht es auch uns in Bezug auf Gott. Es ist so wichtig, dass wir ihm wirklich diesen Platz geben von Gott in Souveränität, der auch absolut diese Verantwortung uns übertragen hat. Das ist seine Entscheidung. Und das auf eine vollkommene gerechte Weise. Er hat uns so geschaffen, dass wir zwischen Falsches und Gutes wählen konnten. Das heißt Adam und Eva. Er hat den Menschen nicht als einen Marionetten geschaffen, sondern als völlig verantwortliche Personen. Und sie haben diese Gelegenheit benutzt, um das Falsche zu wählen, um das Böse zu wählen. Gott hat es gewusst, Gott hat es nicht gewollt. Darüber müssen wir uns sehr im Klaren sein. Gott ist nicht der Urheber der Sünde. Und ich denke, dass gerade wenn wir uns bekehrt haben, wird uns das immer klarer. Einerseits, dass wir eine Verantwortung als Gläubigen haben, um ein Leben zu führen, das in Übereinstimmung mit seinem Willen ist. Und wir haben die Bibel bekommen, darin zu lesen und zu wissen, wie Gott will, dass wir uns benehmen, wie wir leben. Das ist unsere Verantwortung. Trotzdem sagen wir, wenn wir so leben dürfen, oder wenn wir etwas tun dürfen für den Herrn, dann wissen wir, so wie Paulus das sagt, es ist Gnade. Es ist eine Gnade, die es in uns bewirkt hat. Und das ist das Bemühen des Herrn Jesus, uns darüber Klarheit zu schenken. Und das kann er am besten tun, weil er uns zeigt, wie er mit uns umgeht. Während des Abendessens, als der Teufel schon den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben hat, ihn zu überliefern. Also gegen diesen dunklen Hintergrund hatte Jesus diese Liebe für seine Jünger und will er sie etwas lernen. Dann steht er auf. In diesem Bewusstsein auch, so wie gesagt, dass er alles von seinem Vater in die Hände bekommen hatte. Dann steht er auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Hier sehen wir einen, der so erhaben ist, sich erniedrigen. Er legt die Oberkleider ab. Das heißt, er in der Sprache von Philipper 2, er entäußert sich. Und dann nimmt er ein leinenes Tuch und umgürtete sich damit. Das heißt, er nimmt den Platz eines Dieners ein. Und dann sehen wir, dass er Wasser in das Waschbecken gießt. Also er nimmt das Wasser, ich denke, dass es das Wasser ist, was dieser Mann in Lukas 22, da finden wir über einen Mann, der seinen Krug auf seinem Kopf hat. Und dann geht er auch nach diesem Obersaal, wo die Jünger das Passa, Petrus und Johannes das Passa fertig gemacht haben. Das Wasser bringt er dort. Und dieses Wasser, das gebraucht er, um die Füße der Jüngern zu waschen. Und wir wissen, das Wasser ist ein Bild des Wortes Gottes. Und der Herr Jesus beschäftigt sich damit, unsere Füße zu waschen. Wir brauchen das, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und Gemeinschaft mit ihm haben bedeutet, seine Gedanken uns eigen machen. Wissen, wie er denkt über alle Sachen. Und wir können auch dann unsere Fragen ihm stellen oder vielleicht mal auch unsere Verzweiflungen ihm erzählen. Aber so ist er mit uns beschäftigt. Wenn wir sein Wort lesen, dann will er das Wort gebrauchen, um diese Gemeinschaft mit ihm auszuüben, damit wir denken gehen und handeln gehen, so wie er gedacht und gehandelt hat. Die Füße waschen und dann sie danach mit einem leinenen Tuch abtrocknen, mit dem er umgürtet war. Das heißt auch, dass wenn er der Herr Jesus uns etwas erzählen muss, wenn in seinem Wort uns etwas deutlich wird, das muss aus unserem Leben entfernt werden. Das war nicht gut. Das störte die Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann ist das diese Waschung mit dem Wasser. Das hat seinen Erfolg darin, dass wir das sehen und dass das weggewaschen wird, dass das wieder rein wird. Aber warum das Trocknen mit diesem Tuch? Für mich bedeutet das, dass die ganze Sache dann auch erledigt ist. Er kommt nicht wieder darauf zurück. Es bleibt nichts davon hängen. Und es ist auch sehr wichtig in Bezug auf, was der Jesus später sagt, tut so beieinander, wie ich das bei euch getan habe. Es ist manchmal so, dass wir einander helfen können, in bestimmte Sachen loszuwerden von Sünden, falsche Gedanken. Und dann müssen wir das Wort Gottes gebrauchen. Aber wir vergessen manchmal auch diesen Tuch zu gebrauchen. Dass wir auch wirklich da weiter nicht mehr darüber reden. Dass die Sache völlig erledigt ist. Oft bleibt es in unseren Gedanken hängen, was einer getan hat, was einer gesagt hat. Wir haben es zwar vergeben, er hat es auch bekannt, aber es bleibt noch hängen. Und das ist, was der Jesus uns hier zeigt. Das sollte nicht so sein. Und ich weiß, es kann sich um Sachen handeln, die wir sehr schwer vergessen können. Und es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir vergeben haben, alles auch vergessen müssen, als ob nichts passiert ist. Ist nicht so. Es geht darum, dass wir es nicht nachtragen. Keiner von uns soll vergessen, was wir in unserem Leben getan haben. So sagt 2. Petrus es uns. Dass wir nicht seien wie Menschen, die die früheren Sünden nicht mehr wissen. Wehe uns, wenn wir das vergessen würden, wo wir herkommen, was wir getan haben. Denn dann würden wir vergessen, was die Gnade von uns gemacht hat, was die Gnade mit uns getan hat. Dann würden wir das vergessen. Nein, es geht darum, das nachzutragen. Wenn es vergessen ist, wenn es vergeben worden ist, wenn es gereinigt worden ist. Es soll natürlich wirklich gereinigt sein. Die Sünde soll wirklich bekannt sein, anerkannt sein. Simon Petrus hat hier eine Lektion zu lernen. Er kommt zu Simon Petrus und der spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße. Er fand eigentlich, dass der Herr Jesus, der so sein Herr, sein Meister, sein Lehrer war, der sollte so einen niedrigen Dienst nicht tun. Es klang doch ein bisschen, Herr, nein, dafür bist du zu groß und bin ich zu klein. Aber keiner der Jünger hatte es getan. Der Herr Jesus tat es. Und wenn er einen Dienst an uns tut, ist es wichtig, nicht Nein zu sagen, auf welchen Grund auch, aus welchem Grund auch immer. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Manchmal wissen wir auch nicht ganz gut, warum der Herr Jesus etwas tut. Warum er sich auf diese Weise mit uns beschäftigt. Aber er sagt, du sollst es hiernach verstehen. Ist es nicht beglückend? Wenn wir ihm vertrauen, dass das wirklich nichts ihm aus der Hand geht, weil alle Dinge in seinen Händen sind, dass obwohl wir manches nicht verstehen, wir darauf vertrauen können, es kommt eine Zeit, dass wir es verstehen werden. Du wirst es aber nachher verstehen. Das ist seine Liebe, die uns das erzählt. Vertrauen wir darauf. Petrus spricht zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Also Petrus ist noch nicht bereit, dieses Werk an ihm geschehen zu lassen. Aber dann antwortete der Herr: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Ja, das heißt, dass er Jesus sagt, ich muss dieses Werk an dir tun. Ich muss das tun, sonst hast du keinen Teil, nicht an mir, sondern mit mir. Das deutet hin auf diese Gemeinschaft. Denn das wollen wir doch gerne. Wir wollen doch mit ihm Gemeinschaft haben. Wir wollen doch mit ihm umgehen. Wir wollen doch auf ihm hören. Wir wollen doch von ihm lernen. Wir wollen doch mehr sehen, von wem er ist. Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Also Petrus ist noch nicht dazu bereit, der Herr sein Werk tun zu lassen an ihn. Dann ganz. Nicht nur meine Füße, dann ganz. Ja, das sind von den Menschen
wenn das eine nicht geht, dann das andere und vollkommen. Die gehen vom einen Äußersten bis zum anderen Äußersten. Die wissen nicht, ein Gleichgewicht zu haben, die können das auch nicht gut unterscheiden für sich. Die vertrauen den Herrn einfach nicht und wollen auch den Herrn eigentlich vorschreiben, wie er sich benehmen muss, was er tun soll. Und der Herr in seiner Geduld sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Jawohl, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, dann sind wir gewaschen und sind wir ganz rein. Was wir brauchen, ist dann diese Reinigung von unseren Füßen, weil wir durch eine Welt gehen, die uns beschmutzt. Es geht hier noch nicht einmal um bewusste Sünden. Es geht darum, dass wir durch eine Welt gehen, die uns sowieso verunreinigt. Wenn wir etwas hören und flättige Sprache oder Bilder, die wir sehen, wir wollen das nicht, aber ja, dann sehen wir das, sind wir verunreinigt. Dann müssen wir uns reinigen lassen. Dann ist es wichtig, dass wir das Wort lesen. Wenn wir tagsüber in die Schule gegangen sind, auf unsere Arbeit gewesen sind, dann haben wir so vieles gehört und gesehen, wovon wir wissen, das ist von der Welt. Wir müssen da wieder los davon kommen. Dann ist es so wichtig, dass wir das Wort lesen, dass wir unsere Füße waschen lassen, damit wir wieder diese Gemeinschaft haben können. Also es ist wichtig zu wissen, dass wir ganz gewaschen sind. Ganz gewaschen zu sein bedeutet, das neue Leben zu haben und auch, dass wir uns bewusst sind, Kinder Gottes zu sein, in diese Familie hineingeführt zu sein, zu dieser Familie zu gehören, die die Kennzeichen Gottes zeigen können, die Merkmale Gottes, die Eigenschaften Gottes. Er muss auch sagen, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid rein, ihr seid nicht alle rein. Der Herr weiß ganz genau, wer zu ihm gehört. Das weiß er. Wir wissen das nicht. Die Jünger haben das auch nicht gewusst. Die haben sich auch gefragt, über wen sprichst du? Wer ist es? Und dann hat er es noch nicht einmal gesagt, das ist Judas. Er hat es mit einem Zeichen deutlich gemacht. Er hat auch Judas die Füße gewaschen. Es ist nicht an uns, die wirklich Bekenner sind, aber nicht wirklich geboren, wiedergeboren sind, und wovon wir es nicht wissen, vielleicht ahnen, auch damit in Verantwortung umzugehen, auch auf ihre Verantwortung ihnen anzusprechen. Nur wenn der Herr deutlich macht, da ist offenbar Sünde, dann müssen wir handeln, sonst nicht. Judas hat nichts Öffentliches getan, wodurch die Jünger wussten, er ist der Verräter. Als Jesus gesagt hatte, einer von euch wird mich verraten. Ich finde das erstaunlich, aber da haben die alle gesagt, bin ich es, Herr? Keiner hat gesagt, ich nicht, Herr, ich nicht. Auch Judas, und da hat er es natürlich heuchlerisch getan. Er hat gefragt, bin ich es? Aber dann hat er nicht gesagt, Herr, sondern hat er gesagt, bin ich es, Rabbi? Äußerlich war nichts, was darauf hinwies, dass Judas der Verräter war.
Aber der Jesus hat es hier gesagt, um uns deutlich zu machen, dass in dieser Gesellschaft von Bekenner einer sein kann, der ein Judas ist. Aber dass trotzdem auch er, Judas, seine Füße gewaschen hat und auch Judas hinausgesandt hat, um andere die Füße zu waschen. Er hat sie alle ausgesandt. Es geht ja auch um eine Art Verantwortung. Nur der Herr weiß, wer ihm gehört. Der Herr kennt die Seinen sein, und ein jeder, der den Namen des Herrn anruft, steh ab von Ungerechtigkeit. Das ist jetzt für uns die Sache. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ja, verstehen wir das? Verstehe ich das, was er getan hat? Wir können darüber nachdenken, uns darüber staunen, welch ein großes Werk er am Kreuz getan hat. Und wir wissen, das können wir nicht nachahmen, wir können nicht füreinander Buße tun. Das ist einmalig, das konnte nur er. Und wenn da in dieser Hinsicht gefragt würde, versteht ihr, was ich euch getan habe, was ich für euch getan habe, dann müssen wir sagen, nein, wir verstehen das eigentlich überhaupt nicht. Wir staunen uns darüber, wenn wir wissen, wie viele Sünden wir getan haben. Aber hier hat der Herr Jesus etwas getan, wovon er sagt, ich habe das getan als ein Vorbild für euch. Aber wie kommt das, dass wir eigentlich nicht so gut verstehen, was er auch uns als Vorbild oder Beispiel gegeben hat? Das denke ich, dass wir haben in Vers 14. Dann sagt der Herr, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. In Vers 13 heißt es, ihr nennt mich Lehrer und Herr. In Vers 14 sagt er, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer. Er dreht es um. In Vers 13 also, ihr nennt mich zunächst mal Lehrer und danach Herr. Der Herr Jesus ist eigentlich mehr unser Lehrer, er, der uns unterrichtet, der uns sagt, wie die Sachen gehen müssen. Und wenn wir sozusagen damit einverstanden sind, ja, dann wollen wir auch ihn wohl als Herr akzeptieren. Aber wenn er über sich spricht, sagt er in Vers 14, wenn nun ich der Herr und der Lehrer. Es geht darum, dass wir an erster Stelle ihm als Herr anerkennen. Und nicht nur in unserem Bekenntnis nach, sondern wirklich in unseren Herzen. Er ist unser Herr. Und wenn er wirklich unser Herr ist, dann werden wir auch sein Unterricht verstehen, annehmen, nachfolgen. Und wir wollen eigentlich zunächst mal sein Unterricht empfangen, aber auch verstehen. Und wenn wir damit einverstanden sind, dann wollen wir auch gehorchen. Ja, das ist natürlich die ganze Zeitgeist. Auch unsere Kinder, die fragen doch immer, ja, warum muss ich das tun? Warum? Es gibt auch noch so viele andere natürlich, die es auch tun könnten, wenn wir mehrere Kinder haben. Warum ich? Und wenn wir dann einen Auftrag geben, dann wollen die zunächst mal wissen, ja, was hat das für Sinn? Was bringt es? Warum? Wir müssen unsere Kinder lernen zu gehorchen, Das heißt natürlich zunächst mal, wenn sie noch jung sind. So bis 5, 6, 7 sollen unsere Kinder einfach gehorchen. Das geht nicht unter Zwang, sondern nur, weil wir es sagen. Nicht linksum, dann rechtsum. Aber sie müssen tun, was wir sagen. Später sollen die dann auch verstehen, warum. Das ist, um diese Gehorsam zu lernen. Zu wissen, was es bedeutet, zu gehorchen. Kinder, die nicht gelernt haben zu gehorchen, werden auch sehr schwer zur Bekehrung kommen. Denn Bekehrung ist an erster Stelle ein Tat des Gehorsams. Weil Gott es befiehlt. Gott befiehlt den Menschen, sich zu bekehren. Und natürlich hat einen Zweck, es hat natürlich auch ein sehr schönes Erfolg, dass einer nicht in die Hölle kommt. Ja, ich will mich bekehren, weil ich dann nicht in die Hölle komme. Ist auch natürlich eine Möglichkeit. Aber wir müssen darüber uns im Klaren sein, dass Gott befiehlt Menschen, dass sie sich bekehren. Ist eine Tat des Gehorsams. In dieser Zeit ist Gehorsam sein völlig ausgeschlossen. Gehorsam sein, was heißt das? Das heißt, dass ich einen anerkenne als einer, der über mich steht. Aber das ist nicht so. Ich will das gar nicht anerkennen. Ich bin selbstständig. Ich habe meine Entscheidungen zu treffen. Und andere, die haben das zu akzeptieren. Und wenn mein Chef etwas fragt, dann, ja, ich muss doch mal wissen, ob ich das so tue. Viele machen das natürlich auch aus Angst, aber innerlich nicht überzeugt von dieser Haltung des Gehorsams. Gehorsam ist so wichtig. Gewichtig, weil es geht um einen Gott, der über allem steht. Der Hauptmann, der einen kranken Sklave hatte und fragte, ob der Jesus kommen möchte, um diesen Sklaven zu heilen, der hat auf einmal gesagt, Herr, komme nicht. Denn ich bin auch ein Mensch unter Autorität von anderen und habe auch wieder andere unter mich. Er war sich davon bewusst, dass er unter Autorität stand. Und der Herr Jesus war genau so einer Mensch. War so eine Person, der sich bewusst war, ich stehe unter Autorität meines Vaters. Und er weiß auch, dass alles in seine Hände gegeben sind, alles in seine Hände gegeben ist, dass diese Autorität er jetzt auch hat, um diese auszuüben über seine Untertanen. Väter in ihren Familien haben Autorität. Eltern im Allgemeinen, aber Väter insbesondere, haben Autorität. Aber sie können diese Autorität nur gut ausüben, wenn sie auch wissen, dass sie auch selber unter Autorität stehen. Autorität des Herrn Jesus. Das macht es auch oft leichter für Kinder zu gehorchen, wenn sie sehen, dass Eltern auch selber gehorchen, gehorsam sind. Das ist eine Gesinnung. Darüber spricht der Herr hier. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Ja, darum geht es. Er hat ein Beispiel gegeben. Und ich hoffe, dass bei mir und bei dir, bei uns, das auch so gefunden wird, dass wir der Herr darin nachahmen wollen. Dass wir einander dienen wollen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Ja, und dann kommt das Wort, wenn ihr dies wisst. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ja, wir sind Menschen, die lernen viel, wissen viel, Aber es ist natürlich so, dass wir das auch in der Praxis umsetzen müssen. Und dann sind wir glückselig. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Wieder einmal eine Anspielung auf Judas in Vers 18. Aber dann in Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also dann geht es darum, wenn einer zu mir kommt, um mich die Füße zu waschen, dann muss ich nicht denken, ja, was kommt er denn jetzt tun? Lass ihn mal seine eigenen Probleme zuerst mal lösen. Oder lass er sein Leben mal sich ändern. Zunächst mal, lass ihn auf sich selbst sehen. So sagt der Herr das hier nicht. Es kann sogar ein Ungläubiger sein, der benutzt wird von ihm, um uns etwas deutlich zu machen. Aber hier geht es natürlich hier um seine Jünger. Worunter auch, unter denen auch ein Judas sich befand. Und trotzdem sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde. Wenn einer zu uns kommt, zu mir kommt, muss ich ihn aufnehmen, als sei es der Herr Jesus selbst. Der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Dann haben wir dieses, dass der Vater selber zu uns kommt. So verbindet der Herr Jesus an dieses, was er getan hat, eine Kette von die gesandt werden. Er sandt seinen Jünger, der nimmt sozusagen der Herr Jesus mit sich und der Herr Jesus wird sozusagen den Vater mit sich nehmen. Also, es ist ein großes Vorrecht, wenn einer zu uns kommt, um uns die Füße zu waschen, nicht diese Person zu sehen, sondern in ihm, der Herr Jesus zu sehen und dann natürlich in dem Herrn Jesus, der Vater zu sehen. Der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Aufnehmen, kommen lassen, empfangen. Darum geht es. Und ich hoffe, dass bei mir und bei uns diese Gesinnung gefunden wird, immer mehr. Damit wir auch in dieser Welt ein Zeugnis sein werden von allem, was der Herr Jesus uns gegeben hat, uns gezeigt hat. Und dass dann auch deutlich wird, wir haben wirklich eine lebendige Beziehung zu ihm. Er ist wirklich eine Realität in unserem Leben. Die Menschen sehen es nicht. Die Menschen sehen uns. Und wie repräsentieren wir ihn? Das tun wir, wenn wir ihn als Beispiel nehmen und so miteinander umgehen, dass ein jeder von uns in Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn lebt. Das wird ein großes Zeugnis sein. Das wird vor allem zur Verherrlichung des Vaters sein. Er findet seine Freude daran, wenn er das so bei uns sieht, wenn sein Sohn so nachgefolgt wird. Wenn wir, und damit schließe ich ab, wie wir das in Epheser 5 lesen, wenn wir in Epheser 5, Vers 1, Nachahmer Gottes werden, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich denke, dass von diesem Obersaal, wo wir uns so ein bisschen aufgehalten haben, ein duftender Wohlgeruch zu Gott emporgegangen ist. weil der Herr Jesus so diesen Dienst getan hat. Und dann dürfen wir das nachahmen und dann wird auch aus unserem Leben diesen duftenden Wohlgeruch zu ihm emporsteigen.